Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und was macht man, wenn man richtig viel Geld auf dem Konto liegen hat, davon aber nur so viel ausgeben darf, dass sich der Kontostand nicht verändert? Also nach oben darf er sich verändern, also es darf mehr werden, aber weniger werden darf es nicht. Und wie geht man damit um, wenn andere völlig fremde Menschen einem plötzlich ein Grundstück oder eine Immobilie schenken wollen, man aber gar nicht genau weiß, was da auf einen zukommt und ob sich das überhaupt lohnt, ob man dieses Geschenk annehmen sollte? Das sind zwei interessante Fragen. Und das sind nur zwei von vielen, zum Teil kniffligen Fragen, mit denen sich mein heutiger Gast beschäftigen muss. Mein Gast, der in Hamburg eine Organisation leitet, die den Anspruch hat, offen für alle Menschen dieser Stadt zu sein. Und man könnte sogar denken, wenn man ihren Namen hört, dass sie irgendwie allen Menschen dieser Stadt gehört. Und auch das klären wir gleich. Ich freue mich sehr auf Dagmar Enthold-Laudin, die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Hamburg. Und bevor wir loslegen, müssen wir einmal nochmal für die, die es nicht wissen, erklären, was genau ist die Bürgerstiftung?
Was ist die Bürgerstiftung? Vielleicht kann man sogar fragen, was ist eine Bürgerstiftung?
Denn auch gut.
Es gibt nicht nur die Bürgerstiftung Hamburg in Hamburg, sondern es gibt in Deutschland insgesamt über 400 Bürgerstiftungen. Und eine Bürgerstiftung ist eine Gemeinschaftsstiftung. Eigentlich sagt es schon das Wort. In Hamburg leider etwas irreführend Richtung Bürgerschaft. Damit hat das nichts zu tun. Eine Gemeinschaftsstiftung von verschiedenen Personen, die ein Dach ist für alles Mögliche, für Geld, für Ehrenamt, für Ideen. Und diese Bürgerstiftungen haben Prinzipien, sie arbeiten zum Beispiel lokal, das ist ganz wichtig, geografisch beschränkt. In der ganzen Welt gibt's was zu tun, aber eben auch in der eigenen Stadt. Mhm. Und wie gesagt, diese Idee der Gemeinschaftsstiftung, der Demokratisierung von Stiftungen, nicht eine große Familie, nicht ein großes Unternehmen, die das gestartet haben, sondern
nicht ein großer Unternehmer, aber da fragt man sich natürlich, wo, ich weiß es, aber die uns zuhören nicht, deshalb frage ich Sie das, wo kommt das Anfangskapital her bei so einer Stiftung?
Das Anfangskapital bei einer Bürgerstiftung kommt immer von mehreren, das ist auch ganz wichtig, von mehreren Individuen in der Regel. Bei uns waren es 14, 1999, 14 Menschen, die zusammen 100.000 D-Mark aufgebracht haben. Und das ist das Grundstockkapital, mit dem die Bürgerstiftung Hamburg gegründet worden ist.
Und das ist deutlich mehr geworden. Die Bürgerstiftung Hamburg ist die größte Stiftung, Bürgerstiftung, richtig?
Das was ist
das
richtig.
Kapital angeht.
In Deutschland, ja.
Wie viel Kapital ist aus diesen 100.000 Mark?
100.000
Mark geworden.
Ja. Mittlerweile ungefähr 54 Millionen.
Wow.
Eigenes Stiftungskapital und wir verwalten dazu noch Treuhandstiftungen, im Moment 15 an der Zahl. Und die haben nochmal zusammen ein Kapital von 12 Millionen ungefähr, das wir mitverwalten.
Das heißt, man nähert sich da so den 70 Millionen an.
Ja, kann man sagen, ja. Und unser Vermögen ist sogar noch ein bisschen größer mit Rücklagen und so weiter.
Und ich habe es vorhin gesagt, das Prinzip ist ja, also nehmen wir jetzt mal das Stiftungskapital von 54 Millionen Euro, das dürfen Sie nie anfassen, gibt es eine Variante, wo Sie es anfassen dürfen?
Das ist in der Tat, das dürfen wir nicht anfassen. Stiftungskapital liegt fest, das ist ewig. Es gibt so Varianten Verbrauchsstiftung und so weiter. Aber bei der Bürgerstiftung ist es so, dass es ein festes Kapital, genauso wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, das ist da und wir können nur von den Erträgen leben und von zusätzlichen Spenden.
Bevor wir dazu kommen, wie schwierig das ist und ob das eigentlich heute jetzt wieder einfacher ist, als in den vergangenen Jahren war, fällt mir eine Sache ein, in der ganzen Gender-Debatte. Gibt es bei Ihnen in der Bürgerstiftung auch eine Debatte, die Stiftung nicht mehr Bürgerstiftung zu nennen, sondern BürgerInnenstiftung?
Also natürlich, die Gender-Debatte betrifft uns auch und die führen wir auch. Die müssen wir auch führen. Denn wir müssen ja eine Haltung dazu haben. Mhm. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun. Wir haben Jahresberichte, wir haben so Quartalsrundschreiben, alles Mögliche. Wir adressieren unsere verschiedenen Interessenten und Beteiligten auch schriftlich. Wir müssen also eine Haltung dazu haben. Mhm. Und zu dieser Haltung haben wir uns durchgerungen. Wir benutzen im Moment den Doppelpunkt. Mhm. Das ist der barrierefreie Weg zu gendern. Aber wir sind natürlich vielen auch Anwürfen ausgesetzt. Es gibt Menschen, die das ganz falsch finden, wie wir das tun. Wir selbst finden es auch nicht ideal. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir nicht das Rätsels Lösung gefunden haben. Wir werden weiter diskutieren müssen. Das ist im Moment unsere Haltung. Aber natürlich das Argument, haha, dann müsst ihr ja auch Bürgerinnenstiftung genau. heißen. Das habe ich auch schon gehört.
Aber das steht nicht zur Debatte.
Im Moment steht es nicht zur Debatte.
Warum dann nicht? Weil entweder oder?
Ja, Herr Heider, Sie haben recht. Sie sind jetzt ganz, mit diesem Punkt haben Sie ganz früh angefangen, ja, genau, den Podcast.
Genau, also wir gucken uns mal an, wie insgesamt die Entwicklung abläuft. Das sind ja auch die Frage, wie heißt dann künftig, vielleicht die hamburgische Bürgerschaft, heißt die dann hamburgische Bürgerinnenschaft und heißt dann die Bürgerschaftspräsidentin Bürgerinnenschaftspräsidentin?
Man muss ja wahnsinnig aufpassen, was genau bedeuten Begriffe. Also ich kann mich zum Beispiel totlachen, wenn das Wort das Mitglied gegendert wird. Mhm. Ja, das ist ein neutraler Begriff. Und deshalb muss man dann ganz genau gucken, was bezieht sich auf den Bürger, auch als Individuum, mhm. und was hat eigentlich einen anderen Sprachstamm. Zum Beispiel aus Vermietern, Vermieterinnen und Vermieter zu machen, das individualisiert ja ein Marktgeschehen, wo ganz viele Unternehmen beteiligt sind. Das erweckt ja den Eindruck, als ob nur Männer und Frauen da unterwegs sind und diverse. Das ist ja nicht so. Das führt uns ganz an das Thema.
Wir wollen über die Bürgerstiftung sprechen. Also man hat dieses Kapital und das Prinzip von jeder Stiftung ist, man legt dieses Kapital an und aus den Erträgen macht man dann Dinge. Wir kommen noch dazu, was Sie für Dinge machen. Mich würde interessieren, haben Sie jetzt aufgeatmet, als die Phase der Strafzinsen, der Negativzinsen vorbei war und wir wieder in eine Phase gekommen sind, wo es Geld gibt, ganz normales Geld, 2%, 3% auf Tages- und Festgeld. Ist das eine gute Nachricht für eine Stiftung?
Ja, auf jeden Fall. Also die letzten Jahre, die Niedrigzinsphase war sehr, sehr schwierig. Die Erträge sind deutlich nach unten gegangen. Wir haben allerdings nicht nur liquides Vermögen, sondern wir haben über die Hälfte unseres Stiftungsvermögens in Immobilien angelegt, sodass sich da die Niedrigzinsphase nicht so ausgewirkt hat. Aber in der Tat, das ist eine gute Nachricht, weil die liquiden Anlagen in der Rendite steigen.
Was haben Sie denn dann in den vergangenen Jahren gemacht? Da ging es nicht anders und Sie mussten in Aktien gehen?
Ja, dadurch, dass wir eben über die Hälfte Immobilienvermögen haben, war das auch möglich. Die Risikostreuung war ja nach wie vor da, weil Immobilien eine sichere Anlage sind. Wenn wir jetzt nur liquide Anlagen hätten, hätten wir das nicht machen können, 100% oder 80% in Aktien.
Weil das Risiko zu groß ist, das Geld ist weg. Was passiert denn eigentlich? Was würde denn jetzt passieren, wenn plötzlich Geld 2 Millionen Euro weg wäre vom Stiftungskapital? Heißt das dann für Sie als Vorstandsvorsitzende, Stopp, irgendwie, Sie haben sich da strafbar gemacht oder so geht's nicht?
Also man macht sich nicht unbedingt strafbar, wenn das Geld verschwindet. Man macht sich ja, man haftet, aber wenn man das Geld verschleudert hat, wenn man also Fehler gemacht hat.
Okay, da kann das auch sein. Oh, riskante Anlage.
Ja.
Wer entscheidet, wie Sie das Geld anlegen? Also ich stelle mir das so leinhaft vor, man hat dann ganz viel Geld und dann geht man zu verschiedenen Banken und sagt, wir haben ganz viel Geld, wir wollen das anlegen, macht uns mal einen Vorschlag, wie ihr das anlegen würdet.
Also es beginnt damit, dass wir viel Sachverstand bei uns sammeln, auch im Ehrenamt. Wir sind ein 5-köpfiger Vorstand, ich bin die Vorsitzende, aber ich habe noch 4 Vorstandskolleginnen und Kollegen. Und einer davon, Stefan Sanne, ist zuständig für unsere liquiden Vermögensanlagen. Und eine andere, Elisabeth Lorenzmeier, ist zuständig für die Immobilien. Also da beginnt schon der Sachverstand. Wir haben auch einen Anlagebeirat, der mit sachverständigen Personen besetzt ist. Und die machen Vorschläge. Und außerdem haben wir Vermögensverwalter.
Freuen die sich dann, wenn jemand kommt mit so viel Geld? Ja.
Ja, also das ist ja...
Weil in der Vergangenheit haben sich ja manche Banken nicht gefreut, wenn jemand so viel Geld auf dem Konto hatte.
Ja, wir haben es ja nicht auf dem Girokonto.
Ja.
Und Festgeldkonten haben sich auch verboten. Aber Aktienvermögen anzulegen, darüber freuen sich die Banken, klar. Aber wir sind auch nicht mehr. Ja.
Aber worüber sprechen wir im Jahr? Was haben Sie im Jahr an Geld zur Verfügung?
Ja, wir haben also die Zahl, die interessant ist, wahrscheinlich ist, wie viel wir für unsere Stiftungszwecke verwenden konnten. Und ich habe jetzt die 22er Zahl noch nicht, aber die 21er Zahl, das sind ungefähr 3,5 Millionen gewesen. Das sind aber nicht nur Erträge. Also die Erträge waren geringer. Wir haben zusätzlich ja auch noch Spenden, die auch ganz wichtig für uns sind, von Unternehmen und von Privatpersonen. Und wir haben Fördermittel. Fördermittel von anderen Stiftungen, von anderen gemeinnützigen Einrichtungen, auch Fördermittel von Behörden. Das fließt alles mit rein.
Was machen Sie? Was kann man mit 3,5 Millionen Euro machen und wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?
Die Bürgerstiftung hat traditionell ihren Schwerpunkt gesetzt. Also es gibt uns ja seit 1999, seit 24 Jahren fast, Kinder und Jugendliche, sozial schwache Kinder und Jugendliche, gutes Aufwachsen in Hamburg, starke Persönlichkeiten. Mhm. Das war so der Anfang. Und wir haben uns erweitert jetzt in den letzten Jahren auch über Zustiftungen, die wir erhalten haben, auf den Umweltbereich, Bildung sowieso auch. Das ist ja eng verbunden mit starken Persönlichkeiten, klar. Ist klar. Umweltbereich, und mittlerweile machen wir auch viel migrantisches Ehrenamt, migrantische Selbstorganisationen und so weiter.
Das heißt, Sie unterstützen sehr, sehr, sehr viele.
Sehr breit.
Sehr breit, ja. Und keine, aber es muss immer irgendwas möglichst mit jungen Menschen zu tun haben?
Ja, zum Beispiel im Umweltsektor muss es das nicht. Und bei Migranten, Projekten muss es das auch nicht unbedingt, aber gerne.
Gerne. Sie haben es vorhin gesagt, und die Hälfte sind liquide Mittel, also Geld, und das andere sind Immobilien. Diese Immobilien sind gekommen, weil Menschen ihnen tatsächlich Immobilien überlassen oder hinterlassen haben. Ich habe das am Anfang gesagt, das stelle ich mir als jemand, der das dann entscheiden muss. Es ist ja keine leichte Entscheidung. Man kriegt dann irgendwie ein Grundstück oder ein Haus oder mehrere Häuser angeboten. Was heißt angeboten? Aber kriegt sie geschenkt letztendlich und muss dann ja entscheiden, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Auch das kann ja ein Risiko sein.
Das ist völlig richtig. Es gibt zwei unterschiedliche Szenarien. Das eine ist, dass wir diese Immobilien tatsächlich gestiftet bekommen von lebenden Stiftern. Mhm. Und da spricht man natürlich vorher drüber.
Genau.
Und das andere ist, dass wir diese Immobilien vererbt bekommen, in Testamenten. Die Bürgerstiftung wird oft auch als Alleinerbin eingesetzt. Es gibt viele Menschen in Hamburg, Alleinstehende oder auch Ehepaare, die keine Kinder haben. Interessanterweise gibt es auch Menschen, die nahestehende Verwandte haben, die sie gern haben, aber die sagen, die haben genug. Ganz freundlich, die haben genug und möchten ihr Geld lieber gemeinnützig verwenden. Und auch darüber sprechen wir zu Lebzeiten fast immer. Manchmal bekommen wir Erbschaften, überraschenderweise. Aber meistens kennen wir die Testatoren vorher, lernen die kennen, sprechen mit denen, die sagen uns, was sie haben. Sie fragen uns auch, was macht ihr denn dann mit meiner Immobilie? Was macht mit meinem sonstigen Nachlass? Wir wickeln ja auch die Nachlässe ab.
Was ist das größte Immobilienprojekt, was die Bürgerstiftung in Hamburg hat?
Das größte Projekt ist eins sogar, das wir selbst entwickelt haben. Das ist in Schnelsen, sind 40 Wohneinheiten, viele davon sozialen Wohnungsbau gebaut, also gefördert. Und da haben wir ein Grundstück geerbt, es war, und haben das dann entwickelt auf diesem Grundstück.
Das kennt man, wenn man die meisten kennen IKEA in Schnelsen, wenn man von IKEA Richtung Stadt fährt, dann kommt man an dieser ganz großen Kreuzung, ja. Ne, wo es dann rechts nach Bönning steht, abgeht, links so praktisch Richtung Halstenberg-Pinneberg und geradeaus Richtung Halstenberg-Pinneberg und links in die Stadt und an der Ecke genau. Richtig?
Genau,
war da früher eine Tankstelle?
Ja, genau. Das ist das Unternehmen, das Noack-Haus, das Ehepaar Noack, das eine Treuhandstiftung bei uns hatte, das uns und der Treuhandstiftung ihr Vermögen vermacht hat. Und dann haben wir den Automobilhandel war das, glaube ich.
Genau, sowas.
Tankstelle. Genau. Und das ist dann abgerissen worden und darauf dieses Haus entwickelt. Das heißt jetzt Noack-Haus in Erinnerung an dieses Ehepaar.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, da ein Haus zu bauen? Weil dafür mussten Sie erstmal noch wahrscheinlich Kredite aufnehmen und so.
Ja, so.
Warum Haus?
Was macht man mit einem Grundstück, auf dem eine Tankstelle steht? Also man kann das Grundstück verkaufen,
genau.
Aber man vermehrt natürlich sein Vermögen, wenn man das Haus vorher entwickelt und dann auch nutzt langfristig. Und wir denken ja langfristig, wir sind ja für die Ewigkeit gemacht. Eine Stiftung ist für die Ewigkeit gemacht und da muss man sehen, dass man Erträge erwirtschaftet mit seinem Vermögen. Und so konnten wir weiter diversifizieren zwischen liquiden Anlagen und Immobilienvermögen.
Und rechnet sich das jetzt in dieser, Gut, und man hat das sozusagen das Risiko so ein bisschen gestreut.
Mhm.
Genau. Was man auch wissen muss, die Bürgerstiftung hat eine Zentrale mitten in der Hamburger in der Innenstadt, hinter dem Zeitgebäude.
Am Domplatz.
Am Domplatz. Genau, am Domplatz. Und hat jetzt wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
Ungefähr 30. Ungefähr. Wir haben aber viele Teilzeitmitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch, aber ungefähr 30 Headcount, ja.
Das heißt, ein größerer Teil des Geldes geht halt auch für diese Mitarbeiterinnen auf, von diesen 3,5 Millionen.
Das kann man so nicht sagen.
Okay.
Auf keinen Fall ein größerer Teil. Nee, diese 3,5 Millionen sind für Stiftungszwecke ausgegeben.
Okay, das ist
das Geld, was wir für Stiftungszwecke ausgegeben haben, womit wir Projekte gefördert haben oder eigene Projekte, die wir führen, finanziert haben. Nein, das kommt obendrauf. Viele von diesen Stellen sind auch finanziert. Finanziert durch Fördermittel, die wir zum Beispiel von der Sozialbehörde bekommen.
Ah, okay.
Oder vom Bundessozialministerium oder von anderen Stiftungen.
Wie groß ist die Gefahr, wenn man so eine Stiftung hat und sagt, wir wollen den Menschen helfen, denen es in Hamburg nicht so gut geht, die Gefahr, etwas zu machen, was eigentlich der Staat machen müsste?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den man immer im Kopf haben muss. Weil unser Selbstverständnis ist und auch die Aufgabe einer Bürgerstiftung gerade nicht, das staatliche Aufgaben zu übernehmen. Wir würden also zum Beispiel niemals eine Lehrerstelle finanzieren an einer Schule. Und wenn es noch so wichtig ist, dass da mehr Lehrer hinkommen. Weil das eine klar staatliche Aufgabe ist. Also das, man kann in Einzelfällen sagen, dass die Grenzen verschwimmen, aber das ist etwas, was wir gezielt nicht tun.
Und da gibt's auch den Anspruch der Stadt nicht, dass sie sagen, Mensch, wir fördern bei euch die und die und die Stelle und deshalb möchten wir euch jetzt bitten, uns in dem und dem Bereich zu unterstützen, weil sie ja sagen ja zu Recht, es sind oft auch Grenzfälle, ne? Also man kann sagen, das könnte jetzt auch die Stadt übernehmen.
Ja, also ich möchte auf einen anderen Aspekt hinaus, der sehr schön in Ihrer Frage kommt, nämlich unsere Unabhängigkeit. Also wir sind, und das ist auch wieder eines dieser Prinzipien einer Bürgerstiftung, wir sind absolut unabhängig, wir sind von keinem Unternehmen abhängig, wir sind auch nicht von der Politik abhängig, von keiner Partei abhängig, überparteilich, überkonfessionell, wir sind komplett unabhängig. Mhm. Und wenn Sie eine Stelle finanzieren, dann heißt das, dass wir beschrieben haben, was man mit dieser Stelle tun kann, was wir damit tun wollen. Und dann haben wir das Geld und dann tun wir das auch.
Das ist ja immer bei Stiftungen, dieses überparteiliche, unabhängige. Was mich dann immer so ein bisschen stört, ist, dass man damit auch schnell unpolitisch werden kann. Ja. Ist das bei, sind Sie bewusst unpolitisch?
Nein, wir sind natürlich überhaupt nicht unpolitisch. Sondern das, was wir tun, ist ja hochpolitisch. Mhm. Wenn wir sagen, in der Stadt gibt es den Bedarf, sozial schwache Kinder und Jugendliche zu fördern und zu unterstützen. Und wir wollen sie dadurch unterstützen, dass wir sie zu starken Persönlichkeiten machen, die ein selbstbestimmtes Leben führen und auch wieder sich engagieren im Staat und in der Demokratie. Das ist ja eine zutiefst politische Idee.
Absolut, aber Sie würden damit ja nie zum Beispiel Kritik an der am Senat verbinden. Wo man sagen würde, wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Hamburg, und das stellen sich ja immer viele Hamburger in Hamburg die Frage, wie kann es sein, dass in so einer reichen Stadt wie Hamburg es so viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, die diese Probleme haben, wo Sie dann zum Beispiel mit der Bürgerstiftung einspringen müssen?
Das ist richtig. Wir sind nicht tagespolitisch. Nicht tagespolitisch, nicht aktuell politisch. Da müssen wir auch, halten wir auch richtigerweise unseren Mund. Jeder von uns ist ein politischer Mensch und hat politische Ideen. Unsere Mitarbeiterinnen, die Ehrenamtlichen, alle. Aber das ist nichts, was die Stiftung, wo die Stiftung eine Stimme haben will.
Menschen, die der Bürgerstiftung etwas stiften wollen, spenden wollen, können sich an Sie wenden.
Ja.
Menschen, die Geld haben wollen, auch?
Ja, und zwar die Geld für Projekte haben wollen.
Okay.
Also wir fördern, also diese Zahl von knapp 3,5 Millionen in 2021 für die Projektförderung, dem stehen gegenüber über 400 verschiedene Projekte, die wir gefördert haben. Und das sind lauter Ideen, die ganz viele Menschen, fantastische Ideen, die sie haben, um irgendwelche sozialen Dinge zu tun in den Bereichen, die ich genannt habe. Mhm. Und die können sich an uns wenden, können Förderanträge stellen, die werden dann begründet, dann kriegen sie die Förderzusagen, danach weisen sie uns nach, wie sie das Geld verwendet haben. Das versuchen wir möglichst niedrigschwellig zu machen, damit die nicht alle in Papierkram ersaufen, die sollen ihre Projekte betreiben und nicht pausenlos dokumentieren. Aber dafür gibt es Verfahren und auch Beratung bei uns.
Und wie gucken Sie sich dann an, wenn Sie ein Projekt ausgewählt haben und die kriegen, was sind so die Größenordnungen, so ein normales von diesen 400 Projekten, was kriegt so ein Projekt im Durchschnitt von Ihnen an Geld?
Größenordnung vielleicht so 4.000 bis 5.000 Euro, okay. Nicht viel. Es gibt auch Projekte, die sehr viel mehr bekommen, aber viele, viele von diesen bekommen ungefähr so viel.
Und brauchen dann auch nicht mehr?
Da kann man unheimlich viel machen mit 5.000 Euro. Ja. Da kann man Honorarkräfte mit bezahlen, ganzes Jahr lang oder so. Viele von diesen Projekten, also wir haben eigene Projekte, sogenannte operative Projekte, 5 oder 6, die wir komplett selbst finanzieren. Das ist natürlich viel teurer. Mhm. Aber viele von diesen kleinen Projekten bekommen Geld auch aus verschiedenen Quellen. Und wir beraten auch, wo sie sonst noch Geld herbekommen können.
Und dann gehen Sie hin und gucken, was Sie damit machen?
Ja.
Bei jedem Projekt?
Jeder von uns kennt irgendwelche Projekte. Wir haben auch eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die sogenannte Arbeitsgemeinschaft AG Projekte. Die gehen da auch hin. Eine AG Evaluation. Die gehen da hin, sprechen mit den Verantwortlichen, gucken sich das an. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Café in Wilhelmsburg für migrantische Frauen, die sich da vormittags treffen können. Da geht da schon mal einer hin und sagt, sind da mehr als 3? Und wenn das einmal in der Woche stattfindet, sind das immer dieselben 3? Oder kommt da auch mal ein paar neue dazu? Das gehört ja auch alles dazu.
Weil das ist ja dann im Zweifel auch aufwendig, ne? Zu sagen, ja. Oh, guck mal, ich war jetzt letzte Woche mal da, das waren die gleichen drei, jetzt gehe ich nächste Woche schon wieder die gleichen drei, gehe ich übernächste Woche nochmal hin, war ich schon dreimal da.
Ja.
Aufwendig.
Ja, deshalb, all das sind ehrenamtliche Aufgaben, die bei uns verteilt werden. Das machen wir gar nicht alles unsere Hauptamtlichen.
Wie viele Ehrenamtliche arbeiten für die Bürgerstiftung?
Hunderte. Allein im Projekt Lesezeit, das ist ein eigenes Projekt, Vorleser und Vorleserinnen an Kitas und Grundschulen, das sind schon 150 ungefähr, so roundabout. Also es sind über 400, glaube ich.
Die Bürgerstiftung in diesem Lande eint ein Problem, weiß nicht, ob es ein Problem ist, mal mehr und mal weniger stark, das ist die Bekanntheit.
Ja.
Auch in Hamburg stellt man fest, ja, die Zeitstiftung, Zeit und Körber sind so die beiden großen Stiftungen, die einem sofort einfallen, dann vielleicht die Kühne-Stiftung. Das hängt damit zusammen, dass der Stifter noch lebt und sehr aktiv ist und so. Und bei den Bürgerstiftungen, die ja eigentlich eine Stiftung, wie ich es am Anfang gesagt habe, für jeden sein soll, in der sich jeder engagieren kann, wo es halt nicht um den einen Stifter geht, sondern um uns alle, die haben dieses Bekanntheitsproblem. Woran liegt das? An dieser Verwechslungsgefahr, von der Sie am Anfang gesprochen haben?
Ich fürchte, dass die Verwechslungsgefahr dazu beiträgt. Es ist natürlich in Flächenstaaten, wo es nicht Bürgerschaften, sondern Landtage gibt, gibt es die gar nicht. Mhm. Aber das hat sicherlich viele Gründe. Also interessanterweise sind wir am Projektende, da wo die sitzen, die Geld von uns bekommen, sind wir sehr bekannt. Am Geldgeberende weniger. Darum müssen wir uns wirklich, wirklich bemühen. Und wir haben das auch als eine unserer Aufgaben auf unserer Agenda, dass wir unseren Markenkern schärfen und deutlicher zeigen.
Wie schwer ist es, das in einer Stadt zu tun, die sozusagen als Hauptstadt der Stiftung gilt? Meine Zahl, die ich im Kopf habe, ist es in Hamburg über 1000, mehr als heißt es, glaube ich.
Ja,
mehr als
wir
1000
sind schon bei 1500.
Bei 1500? Ja.
Es sind jetzt im letzten Jahr noch 32 neue gegründet worden, 30 gemeinnützige. Ich glaube, das waren dann 1490.
Aber ist das nicht Wahnsinn? Sind das nicht eigentlich viel zu viele? Und wäre es nicht besser, werden Sie jetzt gleich natürlich sagen, das zu bündeln stärker, als dass es so ganz, ganz viele kleine Stiftungen gibt?
Ja, viele von diesen Stiftungen sind natürlich, arbeiten nicht so in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist zum Beispiel Familienstiftung oder sowas. Viele von diesen Stiftungen sind auch wirklich eigentlich zu klein, um zu leben und zu sterben. Also in ganz Deutschland habe ich kürzlich die Zahl gehört, mehr als ein Drittel aller Stiftungen haben ein Kapital von unter 100.000 Euro.
Okay.
Da kann man sich vorstellen, wie wenig dabei rumkommt. Natürlich wäre das eine gute Idee zu konsolidieren. Es gibt jetzt eine Reform des Stiftungsrechts, tritt in Kraft am 1. Juli und dieses Jahr. Und da wird es leichter sein, Stiftungen zusammenzulegen oder Stiftungen zu übertragen auf eine bestehende Stiftung, die einfach auch zu klein sind. Aber Stiftungen sind auch sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Zwecke. Und dann gibt es die, die machen Forschung und Bildung und fördern Hochbegabte und Musik und Kunst und wir machen mehr soziale Sachen. Und das, die haben schon alle ihren Wert und die arbeiten ja auch zusammen. Das ist auch das Ziel. Die arbeiten nicht gegeneinander. Auch die Bürgerstiftung arbeitet mit den großen Stiftungen in Hamburg zusammen.
Was ist groß? Also worüber reden wir da, wenn wir sagen, eine Stiftung ist groß? Die Bürgerstiftung ist schon groß wahrscheinlich mit
den Stiftungskapital. Ja, die Bürgerstiftung gehört schon zu den großen Stiftungen. Aber es gibt in Hamburg Stiftungen, die haben Vermögen von über einer Milliarde, über zwei Milliarden. Das ist, gibt es schon. Also um sich mal vorzustellen, es gibt 1500 Stiftungen knapp in Hamburg, mhm, und ein Stiftungsvermögen von 11 Milliarden in Hamburg.
Wow.
Und wenn man sich vorstellt, dass es eine riesige Spreizung da gibt, einige sehr, sehr kleine, dann kann man sich vorstellen, es gibt auch einige sehr große.
Und was sagt uns das? Sagt uns das, dass es so viele Stiftungen in Hamburg gibt, dass in dieser Stadt halt unglaublich viele reiche Bürgerinnen und Bürger leben, die am Ende ihres Lebens oder mittendrin sagen, ich will was zurückgeben? Oder sind diese Stiftungen entstanden, weil es in dieser Stadt so viel zu tun gibt, weil es so viel auszugleichen gibt? Warum entstehen in dieser Stadt so viele Stiftungen?
Sicher auch deshalb, weil es in Hamburg so viele reiche Menschen gibt. Aber auch, weil es in Hamburg viele Menschen gibt, die philanthropisch gesinnt sind. Mhm. Ich glaube, das hat schon was miteinander zu tun. Und in Großstädten muss man viel ausgleichen. Und auch in Hamburg muss man viel ausgleichen. Die gesellschaftlichen Unterschiede in Hamburg sind auch sehr viel größer geworden in den letzten Jahren. Und die neuesten Armutsberichte für Hamburg sind auch nicht gut. Ob in Hamburg nun mehr zu tun ist als in anderen großen Städten, weiß ich nicht.
Aber was
Aber
ein, was
eine Mischung aus allem.
Was interessant ist, ist, dass man immer wieder feststellt, wenn man wie wir beide lange in Hamburg lebt, ja, diese sozialen Unterschiede werden nicht geringer, aber diesen richtigen Sprengstoff, den gibt es nicht. Also irgendwie schafft es vielleicht auch durch die Arbeit der Stiftung, das irgendwie in der Balance zu halten, oder? Vielleicht, weil es so viele gemeinnützige Organisationen gibt, die Defizite, die entstehen, die der Staat vielleicht nicht ausgleichen kann, ausgleichen.
Ja, das
These.
Ist, ich hoffe das sehr, denn sonst würde man sich wirklich überlegen, warum man das alles macht. Ich hoffe das sehr, dass das dazu beiträgt, auch dass Menschen sehen, dass etwas passiert, dass ihnen Chancen geboten werden, auch wenn vielleicht der Erfolg nicht da ist, aber dass etwas passiert, dass sie nicht vergessen werden, dass sie gesehen werden. Im Übrigen ist das ja etwas, was glücklicherweise für ganz Deutschland gilt im Vergleich zu anderen Ländern, nicht? Dass
genau.
Der Sprengstoff nicht in der Form da ist.
Und es hat natürlich in Hamburg eine lange Tradition, weil es in Hamburg auch die Bürger sich immer sich selbst geholfen haben und aus sich selbst Dinge gemacht haben. Es ja nie einen Fürsten oder König oder sonst irgendwas gab, der hier in Hamburg irgendwie, sondern die, das ist so eine Tradition, stelle ich fest, dass die Menschen wissen, ja, wir müssen es selber schaffen. Wir müssen es aus uns heraus schaffen, da ist sonst, im Zweifel ist da keiner.
Ja, das ist einerseits schon richtig, aber andererseits haben wir schon in Deutschland und unser Demokratieverständnis ist schon so, dass die Menschen es nicht alles alleine schaffen müssen. Der Staat ist soll ein sozialer Staat sein. Oder es soll eine soziale Marktwirtschaft sein. Das ist schon wichtig. Die Bürgerstiftungsidee, das ist in dem Zusammenhang ganz interessant, die kommt aus den USA und die ist dort auch schon sehr viel älter. In Deutschland hat es angefangen Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die erste amerikanische Community Foundation ist, glaube ich, 1914 oder 1916 in Cleveland, Ohio gegründet worden. In den USA gibt es ein ganz anderes Verständnis von Wohltätigkeit auch.
Nämlich?
Da hilft der Staat den Menschen nicht.
Das stimmt, das ist klar, genau.
Da müssen die anderen helfen.
Genau. Und, okay. Und hier natürlich das Verständnis der Bürgerstiftung, wenn man sagt, das Besondere ist halt, bei den anderen gibt es halt einen Stifter, da gibt es ja auch oft ganz viele Menschen, die wollen nicht nur ihr Geld sozusagen für die Ewigkeit anlegen, sondern so ein bisschen auch sich selber.
Ja.
Oder? Da geht es auch darum, sozusagen, wenn ich eine Stiftung habe, die heißt Hans-Otto-Huber-Stiftung, das ist ein Denkmal, da gibt es die nächsten 400 Jahre im Zweifel.
Ja, das ist ja auch nichts Böses.
Nee, genau.
Die Menschen sind da auch sehr verschieden. Das ist im Übrigen bei uns auch so. Die Stifter unserer Treuhandstiftung oder auch Zustifter, die keine Treuhandstiftung errichten, sondern die ihr Geld geben, die können das mit einer Namenszustiftung machen und die bleibt dann auch ewig. Dann können sie jedes Jahr in unserem Geschäftsbericht lesen, die Noack-Zustiftung, die So-und-so-Zustiftung, die So-und-so-Zustiftung. Und da bleibt der Name erhalten und bleibt ewig und das können sich dann, kann man sich auch in seinem Testament wünschen. Ich vererbe mein Geld der Bürgerstiftung und es soll eine Zustiftung sein mit dem Namen So-und-so. Da kann man doch den Zweck bestimmen.
Haben Sie da irgendwelche steuerlichen, als Stiftung irgendwelche steuerlichen Vorteile? Also wenn Sie jetzt was vererbt kriegen oder heißt
ja,
das da?
Wir zahlen keine Erbschaftssteuern.
Gar nicht.
Ja, das ist ein wahnsinniger Vorteil.
Wahnsinn.
Auch natürlich für die Stifter.
Ja.
Oder für die Testatoren, denn wissen Sie, Ehepaare zum Beispiel, wenn die sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen und danach, dann es gibt es ein Schlusserben, Kinder, Neffen, Nichten, irgendjemand, dann muss in der Regel zweimal Erbschaftssteuer bezahlt werden auf dasselbe Vermögen. Bei uns ist es nicht so, sondern die setzen sich gegenseitig als Erben ein, Bürgerstiftung ist Schlusserben und wir bezahlen keine Erbschaftssteuer. Wir sind steuerbefreit, weil wir gemeinnützig sind.
Ich würde gerne nochmal zu Ihrer Rolle kommen. Die Frage ist ja, wie wird man denn eigentlich Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung? Sie haben Jura studiert und lange als, und das fand ich interessant, das haben Sie in dem Fragebogen geschrieben, den ich immer allen schicke, das kann ich gar nicht glauben. Sie wussten schon mit 10, dass Sie Jura studieren wollen, weil alle in der Familie Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte waren. Oder warum?
Ja, also in der Tat. Ich glaube, ich war auch befeuert durch meine beste Freundin, die wusste nämlich mit 10, dass sie Ärztin werden will. Und dann habe ich gesagt, dann muss
warum wusste die das?
Ihre beiden Eltern Ärzte waren. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich aber auch wissen, was ich will. Ich fürchte, das hing damit ein bisschen zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann Jura, denn Ärztin wollte ich ganz bestimmt nicht werden.
Aber Jura mit 10, woher wussten Sie mit 10, was Jura ist?
Also mein Vater ist Jurist gewesen und ich stamme aus so einer Juristenfamilie bis zurück zu den Hexenprozessen sozusagen auf beiden Seiten.
Tatsächlich, okay. Und dann, das eine ist ja, dass man sich, also wenn ich mir überlege, was ich mit 10 werden wollte, das ist weit von dem entfernt, was ich geworden bin. Aber Sie sind es dann trotzdem geworden, ja nicht, weil Sie mit 10 sich dafür entschieden haben.
Also Juristin zu werden ist ja auch noch kein Beruf.
Nee, das stimmt. Also Jura zu studieren, darum ging es ja,
genau. Verschiedene Dinge machen.
Genau.
Können im Notfall sogar Journalistin werden.
Sie können eigentlich alles werden. Ich hatte vor kurzem Michael Behrendt hier, der auch Jurist geworden ist und dann nach, glaube ich, 3 Monate in einer Rechtsabteilung eines großen Hamburger Unternehmens bei VTG gearbeitet hat. Und dann hat der CEO gesagt, jetzt kommst du mal in die Linie. Ne? Also dann seitdem ist er Kaufmann. Man kann damit viel werden. Sie sind dann, also Sie haben Jura studiert und Sie haben gesagt, Sie hatten den Eindruck, dass Ihre Professoren Sie nicht gekannt haben. Das fand ich interessant.
Ja.
Weil?
Weil wir in Freiburg 500 Erstsemester waren Also das Audimax in der ersten Vorlesung, weiß ich noch, Strafrecht, war einfach voll. Mhm. Und wie soll ich das sagen? Also die deutsche Pädagogik ist ja lange so gewesen, dass man Schüler und Studenten eher als lästig empfunden hat. Und die Professoren, so habe ich das empfunden, ich brauche ja auch zum Glück keine Namen zu nennen, für die waren Studenten lästig. Mhm. Die waren Wissenschaftler, Hochschullehrer und Lehren gehörte dazu und musste sein. Und bei Juristen kommt dazu, dass die ihr juristisches Handwerkszeug gern beim Repetitor lernen und nicht beim Professor, so dass das wirklich außer mit dem Doktorvater und vielleicht mal im Seminar sehr geringe Überschneidungen gab, persönlich. Und deshalb glaube ich, dass die uns nicht gekannt haben. Nur ganz wenige, die in der ersten Reihe saßen und schnipsten, aber das
und sich auch nicht irgendwie besonders dafür interessiert haben. Ist es heute anders? Ja.
Man weiß es ehrlich nicht. Gesagt, ich habe eine meiner Töchter gefragt.
Ja, die auch Jura studiert?
Ja, gerade, okay. Ist fertig. Und ich hab gesagt, aber das ist doch anders. Hat sie gesagt, nee, das ist noch genauso. Da war ich etwas enttäuscht.
Aber interessant, dass dann die Tochter auch Jura studiert. Also es ist doch genetisch irgendwie.
Ja, aber nur eine von drei.
Das okay, dann
keine geht. Gute Quote.
Wie gut war ihr juristisches Vorleben, wie gut war das als Vorbereitung auf das, was Sie jetzt tun, was Sie jetzt ehrenamtlich tun?
Also überraschend gut. Mhm. Überraschend gut. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich so viel von dem, was ich in meinem Beruf gelernt habe und meinem Beruf getan habe, 35 Jahre lang als Anwältin, dass ich so viel davon würde einsetzen können in dieser Arbeit in der Stiftung. Warum?
Fragen Sie jetzt nicht. Sehen Sie, Sie stellen die Frage schon selber. Sehr
warum?
Gut.
Warum? Das eine sind ganz so inhaltliche Dinge, dass ich Verträge überarbeite, was weiß ich, Treuhandverträge, dass ich Testamentsberatung mache, nicht abschließend, aber doch grundlegend. Dass ich verschiedene Meinungen zusammenführe, erstmal Fakten sammle, Meinungen an einen Tisch bringe, ausgleiche, moderiere, Sitzungen leite, all solche Dinge.
Wie sind Sie dann dahin gekommen? Hat man Sie irgendwann gefragt?
Ja, man hat mich gefragt.
Oder also, wann ist die Bürgerstiftung bei Ihnen mal so aufgetaucht zum ersten Mal in Ihrem Leben? Als wahrgenommen, da ist irgendwas Interessantes.
Also wahrgenommen eigentlich schon bei der Gründung, weil ich von den handelnden Personen einige schon aus dem Studium kannte aus Freiburg.
Ah, okay.
Und dann zwischendurch immer wieder, weil ich von den handelnden Personen welche kannte. Dann erinnere ich mich, es ist schon lange her, an eine Fahrradtour. Das war irgendeine Fundraising-Fahrradtour mit dem Professor Christian Pfeiffer, dem berühmten Kriminologen aus Hannover, der hier auch maßgeblich beteiligt war an der Gründung der hamburgischen Bürgerstiftung Hamburg. Da war ich zufällig dabei. Und dann wieder 2018 wurde ich konkret gefragt. Und da war ich aber noch berufstätig und war zunächst etwas, hatte Vorbehalte. Ich dachte, ich schaffe das zeitlich gar nicht. Aber das hat sich dann so zurechtgerüttelt. Habe ich in meinen Beruf rausgeschlichen und in die Bürgerstiftung reingeschlichen.
Und dann haben Sie überlegt, das zu machen und gesagt, ja, ich mache das, weil?
Weil ich ungefähr mit Anfang 60 aufhören wollte zu arbeiten.
Okay.
35 Jahre Anwalt, das irgendwie reicht's dann auch.
Aber aufhören zu arbeiten, aber nicht aufhören, was zu tun?
Aufhören, berufstätig zu sein, erwerbstätig zu sein, aufhören, erwerbstätig zu sein. Aber was Sinnvolles zu tun, eben weil ich so lange Jahre gelernt und gemacht habe und nicht einfach Golf spielen wollte, was ich immer noch nicht kann.
Und dann, was heißt heute 20 Stunden die Woche für die Bürgerstiftung ungefähr? Oder
kann
mehr?
Man so sagen, Fragen? Unterschiedlich, aber mal mehr, mal weniger, ja.
Bedeutet dann auch engen Kontakt zu wichtigen Menschen in der Stadt? Wie eng ist der Kontakt zwischen der Bürgerstiftung und der Politik? Also das ist ja immer so, Bürgermeister, Bürgerschaft, Bürgerschaftspräsidentin, Senatoren. Gibt es da enge Kontakte? Tauscht man sich da aus?
Mit der Politik? Nein. Also zum Beispiel war Bürgermeister Tschentscher bei uns im 2020, weil die Bürgerstiftung sehr schnell angefangen mit Ukraine-Hilfe. Ein Gemeinschaftsfonds Ukraine-Hilfe aufgelegt hat, Geld gesammelt hat und so weiter, über 1,6 Millionen ganz schnell. Und da ist Bürgermeister Tschentscher zu uns gekommen, stellvertretend. Um uns stellvertretend für die vielen, vielen Initiativen zu danken, die in Hamburg sich aufgetan haben und so toll unterstützt haben, die Flüchtlinge, die gekommen sind.
Gut, weil die Bürgerstiftung quasi sozusagen das,
ja.
Wegen was für alle, was da
ist. Pro Toto, genau. Das war ein Besuch von Bürgermeister Tschentscher. Dann werden wir natürlich zu Senatsempfängen eingeladen, Hamburg als Stiftungslandschaft, dies und jenes. Aber der Kontakt zur Politik in dem Sinne ist nicht eng. Der Kontakt zur Sozialbehörde, zur Schulbehörde, der ist eng für die Arbeit, die da tun. Engagementförderung, die wir betreiben mit unserem Projekt Useful, da mit der Hürde oder mit der Sozialbehörde oder immer wieder mal Schulbehörde oder auch Kulturbehörde. Zu Beginn von Corona hat Herr Broster mal eingeladen.
Der Kultursenator, genau.
Vertreter der von führenden Hamburger Stiftungen, um mit denen zu besprechen, was kann man jetzt mal machen und was macht ihr und können wir zusammen was tun?
Genau, was könnt ihr machen? Und ich könnte mir vorstellen, Sie haben es gesagt, das eine große Thema ist auch in Hamburg Flüchtlinge und die Unterstützung der Flüchtlinge, Integration. Und das andere große Thema, das ist in diesem Jahr, fand ich, so klar von dem Schulsenator angesprochen worden wie selten zuvor. Wir haben dieses Jahr schon wieder einen Rekordzuwachs an Schülerinnen und Schülern. Und der Schulsenator hat gesagt, wir brauchen jedes Jahr 900 neue Lehrerinnen und Lehrer, um dem Herr zu werden. Wenn man aber weiß, wie die demografische Entwicklung ist und wenn man weiß, wie schwierig es jetzt schon ist, Lehrerinnen und Lehrer zu kriegen, könnte es sein, dass sagen die Bürgerstiftung im Bereich Schule in den nächsten Jahren eine ganz andere Rolle spielen wird müssen, weil sonst bestimmte Angebote wegfallen? Oder sagen Sie, stopp. Das ist euer Problem. Ihr müsst das hinkriegen. Wir springen jetzt nicht ein, nur weil ihr keine Lehrerinnen und Lehrer mehr habt, weil die Klassen vielleicht größer werden müssen und.
Ja, genau. Da sind wir wieder an der Stelle der Frage der öffentlichen, der staatlichen Aufgaben. Also das ist ein riesiges Problem mit den Lehrern. Es wird nicht genügend ausgebildet. Genau. Es gibt gar nicht genügend Studienplätze. Was wir eben, wie ich als Beispiel eingangs sagte, was wir nicht tun werden, ist, dass wir irgendwo Lehrer herholen.
Klar.
Aber natürlich bei uns ankommen wird und auch schon ankommt, ist, wie unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr ausreichende Unterstützung in der Schule bekommen?
Genau.
Wie können wir das auffangen?
Zum Beispiel, also Fördermaßnahmen zum Beispiel. Oder noch darüber hinaus.
Nicht Fördermaßnahmen im Sinne von Nachhilfe.
Nee, oder so, klar.
Sondern eben Richtung starke Persönlichkeiten, ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, sich selbst zu überlegen, was es für Lösungen gibt. Mentorenprogramme zum Beispiel, das ist ja vielleicht auch eine kleine Alternative zum Schulalltag.
Glauben Sie, dass das die beiden großen Themen sind? Schule, Entwicklung der Schule und Flüchtlinge in der Stadt, die beiden Hauptthemen sind, die Stiftung beschäftigen werden in den nächsten Jahren?
Also ja, Schule, Übergang, Schule, Beruf, wie bringt man Menschen in Ausbildung, wie hält man Menschen in der Ausbildung, wie macht man sie überhaupt ausbildungsfähig, das beginnt ja schon in der Grundschule, vielleicht sogar schon in der Kita, das ist immer schon unser Thema. Es wird sich nicht, wir werden uns jetzt nicht von Kinder- und Jugendförderung schwerpunktmäßig verlegen auf Schulabschlüsse.
Ja, klar.
Ja?
Aber das große Thema Demografie schlägt auch da rein. Merken Sie das eigentlich auch schon im Bereich Spenden?
Das ist auch interessant. Das ist wirklich sehr interessant.
Ja.
Das muss demografische Gründe haben, denn die älteren Menschen spenden anders als jüngere Menschen.
Mhm.
Und die Älteren werden naturgemäß weniger. Die Älteren spenden mehr zweckfrei. Spenden überhaupt eher mehr.
Okay.
Und Jüngere spenden mehr für bestimmte Zwecke, die auch oft aktuelle Zwecke sind.
Was heißt jünger in dem Zusammenhang?
Ja, vielleicht unter 40.
Okay. Hm.
Und mehr aktuelle ist, also zum Beispiel Corona, Ukraine-Hilfe. Da kann man ganz viel Spenden generieren. Aber die allgemeinen großen Themen unserer Fonds starke Persönlichkeiten, der trocknet so ein bisschen aus mit den Spenden. Und das müssen wir sichtbarer machen. Und ich glaube, das hat was zu tun mit der Art, wie Menschen philanthropisch arbeiten.
Und es hat natürlich auch damit was zu tun mit der Art, wie viel Stiftungen es gibt. Weil diese 1500 Stiftungen, von denen wir gesprochen haben, die konkurrieren ja alle um das gleiche Geld in Hamburg. Das Geld, was an Stiftungen geht, wird wahrscheinlich nicht mehr. Es verteilt sich dann nur anders, oder?
Ja, die konkurrieren nicht alle. Viele von den großen Stiftungen sind ja gar nicht in der Form auf Spenden angewiesen.
Sondern aber sind froh, wenn sie Spenden kriegen, oder nicht?
Ja, Spenden nimmt jeder, der gemeinnützig ist.
Gerne.
Ja, klar. In gewisser Weise, ja. In gewisser Weise konkurriert man. Aber wie gesagt, die Zwecke sind auch breit. Die Stiftungen tun verschiedene Dinge. Und wenn man gezielter vorgehen will, kann man da auch, ja, Sie haben recht, die konkurrieren in gewisser Weise. Es gibt, am einfachsten haben es die gemeinnützigen Organisationen mit einem ganz klaren Kern.
Mhm.
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Oh ja, oh, hatte ich mal einen Unfall, da gebe ich Geld. Ich weiß genau, was die machen.
Genau.
Ja? Oder auch SOS-Kinderdörfer. Oh, die haben Kinder in den Dörfern. Dass das gar keine Waisenkinder mehr sind, sondern hauptsächlich Kinder mittlerweile, die nicht zu Hause leben können aus verschiedenen Gründen, das ist auch egal. Aber hat man eine Vorstellung, wie das funktioniert? Und bei der Bürgerstiftung ist es eben sehr viel schwieriger, weil unsere Förderzwecke auch sehr viel breiter sind.
Das erklärt tatsächlich diesen großen Erfolg und diesen permanenten Erfolg der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die ja auch immer viel Geld brauchen, aber anscheinend nie das Problem haben, dieses Geld zusammenzubekommen.
Also ich habe früher mal gehört, die hätten viel mehr Geld, als sie ausgeben können.
Wahrscheinlich ist das so, weil das einfach zu erklären ist. Aber was für Sie erfreulich ist, Sie sagen, die Älteren werden weniger. Ja, aber erstmal werden die Älteren ja mehr. Also ja. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen und wenn die dann zweckungebunden spenden, kann das vielleicht ein Vorteil
sein. Und wenn ich das nochmal sagen darf, und Testamente. Also es gibt doch viele, viele Menschen, die eine ungebrochene Erwerbsbiografie haben, Ehepaare ohne Kinder, die dann beide gearbeitet haben ihr Leben lang und die auch dann wirklich ein schönes Vermögen sich aufgebaut haben, auch wenn sie keine wilden Berufe hatten, aber ein schönes, anständiges Vermögen. Und wenn die was Gutes damit machen wollen, dann sind sie bei der Bürgerstiftung bestimmt richtig aufgehoben.
Und da ist ein großer, was heißt Vorteil in Hamburg, aber Hamburg ist nach wie vor die Hauptstadt der Singles. Das heißt, es gibt unglaublich viele Menschen, die hier leben und allein sind, gerade im Alter.
Ja, das ist eine unglaubliche Zahl, ne? Ja, ja, viele, viele Menschen.
Für die werden sie, aber das Lustige ist, die spenden dann was, für die werden sie aber nie was tun. Sie werden jetzt, man könnte ja auch sagen, Mensch, in Hamburg ein Thema Einsamkeit, Menschen, die allein sind. Aber dafür müsste man den Stiftungszweck tatsächlich ändern. Das ginge aber?
Nein? Das ginge tatsächlich nicht. Also dafür müsste man wirklich, um einzelne Menschen zu fördern, müssten wir den Stiftungszweck ändern, was wir gar nicht tun wollen.
Und eine Gruppe, wenn man jetzt die Gruppe der Senioren dazu nimmt oder so? Nee.
Ja, doch, wir haben zum Beispiel Projekte Jung und Alt, also Kinder mit Senioren zusammen. Mhm. Das ist nicht. Aber es gibt da was anderes, weil Sie das Stichwort Vereinsamung ansprechen. Wir haben das Ehrenamt. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Säule für uns. Und wenn ich an unsere 150 Vorleser und Vorleserinnen denke, das sind meistens ältere Herrschaften. Das sind alte Damen, die Kinder hatten oder keine Kinder hatten und die Spaß an Kindern haben und die gehen hin und lesen denen vor, zum Beispiel.
Okay, da bringt man dann die einen mit den anderen wieder zusammen. Wir kommen so allmählich zu Ende und eine Sache muss ich Sie fragen, das fand ich so lustig, als ich Ihren Fragebogen gelesen habe. Da ging es um die Frage, wie man kommuniziert. Und da schrieben Sie, glaube ich, so, dass Sie sehr gern direkt kommunizieren und so. Und in einem Nebensatz schrieben Sie, dass nicht verabredete Anrufe bei jungen Leuten schon als übergriffig gelten.
Ja, wissen Sie das
nicht? Ist das so? Meine Kinder sind dafür noch zu klein, glaube ich. Das heißt, stopp, also man kann nicht einfach irgendwie seinen Freund oder seine Freundin anrufen, sondern man muss sich vorher per WhatsApp verabreden?
Ja, also das werden Sie, weil Ihre Kinder sagen, sie sind noch zu klein. Also meine Kinder sind zwischen 26 und 31.
Ja.
Und ich darf die anrufen, weil ich auch alt bin. Ja, ich habe so ein bisschen Narrenfreiheit.
Ja, okay.
Aber die haben mir das erklärt. Man weiß ja nicht, in welcher Situation du die Leute störst und schreiben. Die schreiben ja auch, wenn sie sich in 5 Minuten treffen, schreiben sie sich ja vorher nochmal. Und, muss man sich verabreden.
Das ist so lustig, weil das zahlt genau in das ein, was ich so neulich mit, wir hatten neulich die Tochter einer Freundin bei uns, zu Besuch für 6 Wochen. Und dann kommt man ja viel ins Gespräch und dann sprach die irgendwann über die Art und Weise, wie da Beziehungen sind. Und dann sagte ich, ja, ist das jetzt dein Freund? Nein. Das ist noch nicht mein Freund. Wie lange hätte ich? Ja, 4 Monate. Ja, aber das ist erst der Freund. Deshalb passt es ähnlich, wenn wir beide gesagt haben, dass wir zusammen sind. Vorher sage ich, aber warum macht ihr das denn nicht? Nö, machen wir halt noch nicht. Es ist ja so irgendwie so eine Generation, die sich einerseits nicht festlegen will, die andererseits nur dann Sachen machen will, wenn man genau weiß, was das für Sachen sind. Das ist eine ganz seltsame Generation, oder?
Aber das ist ja irre, wenn wir beide gesagt haben, das nannte man früher, glaube ich, Verlobung, oder?
Dass man zusammen ist. Also es geht darum, wann ist man zusammen? Und es müssen beide einmal gesagt haben, das lässt dann natürlich für diesen Zeitraum, wo das nicht passiert ist, alles offen.
Ja, aber andererseits ist es dann auch so förmlich, oder?
Ne, das ist ja genau wie mit dem Anruf, wo man sagt, ich möchte dich, also wollen wir morgen um 15.30 Uhr telefonieren? Und dann kann man um 15.30 Uhr, das ist ja, was ich auch feststelle, diese Generation telefoniert ja auch gar nicht mehr so viel.
Nein, genau. Die schicken sich endlose Sprachnachrichten, dann guckt man die an und sagt 10 Minuten, boah, habe ich keine Zeit, wann höre ich die ab? Übermorgen so ungefähr. Das ist auch komisch.
Und sprechen aber nicht mit, aber ist ganz normal offensichtlich, ne?
Ja.
Was sagen Ihre Kinder zum Thema BürgerInnen?
Also die Älteste, die Juristin, arbeitet im Bundestag in Berlin und die gendert ganz konsequent, wobei sie manchmal das vergisst, glaube ich, aber sie gendert ziemlich sauber und die anderen beiden gendern nicht, aber die finden das selbstverständlich, dass das generische Maskulinum nicht funktioniert.
Klar, dass damit alle gemeint sind, ist, aber es ist auch noch ein Unterschied, ob man jetzt immer sagt, meine sehr geehrten Herren, das gab's ja, habe ich auch noch Veranstaltungen.
Meine verehrte Dame.
So, habe ich auch noch so, oder man sagt, meine liebe Hamburgerinnen und Hamburger, oder ob man sagt, liebe HamburgerInnen oder eben die BürgerInnen. Ich bin da sehr gespannt, was Sie mit dem Begriff machen werden in den nächsten Jahren.
Ja, das ist aber auch wirklich schwierig. Wissen Sie, Hamburgerinnen und Hamburger löst das Problem ja nicht. Denn dann haben sie immer nur noch die männliche und die weibliche Form abgedeckt. Und das reicht ja nicht. Also wenn man schon gendert, dann muss man es auch richtig machen.
Das ist tatsächlich noch ein anderes Thema. Ich wünsche Ihnen viel. Gibt es eine Begrenzung, wie lange darf man Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung sein? Gibt es das? Nein.
Ja, es gibt eine Amtszeitbegrenzung bei uns im Vorstand, im ehrenamtlichen Vorstand, auch im ehrenamtlichen Stiftungsrat.
Da muss man, um die Transparenz herzustellen, in dem Sie waren, und ich dann ausgestiegen bin. Und deshalb können wir jetzt ganz offen miteinander sprechen.
Aus dem Grund, den ich jetzt gleich nenne, weil wir eben begrenzte Amtszeiten haben, höchstens 3x3 Jahre.
Okay.
Also man dürfte 3 Jahre bestellt und das darf 2x verlängert werden. Und dafür bin ich unseren Gründungsstiftern auch sehr dankbar. Ich finde das eine brillante Idee.
Absolut. Weil man nicht in diese Situation, weil man sich auch nicht in diese Situation dann kommt, dass man irgendwann sagen muss, oh, ich mach nochmal. Also man, es ist auch schön, wenn man dann von selber schon eine Idee, wie viel haben Sie noch nach?
Ja, das weiß ich genau. Also ich bin jetzt seit 2018 da.
Das ist noch ordentlich.
Also 2017 ist zu Ende.
Und schon eine Idee, was Sie dann danach noch machen? Nee.
Wer weiß.
Wer weiß. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.